Also Hattingen ist natürlich objektiv gesehen die schönste Stadt Nordrhein-Westfalens. Das ist schon mal der erste Hot Take, der hier zusammengeschnitten werden kann in diesem Podcast. Weil Hattingen ist eine tolle Stadt. Ich frage mich zum Beispiel, ist die Rolle einer liberalen Partei unbedingt und ist die Erwartungshaltung unserer Wählerinnen und Wähler, dass wir nachher den Finanzminister, den Außenminister X stellen?
Hallo und herzlich willkommen hier zu Das Gelbe von Eil, unserem kommunalpolitischen Podcast, mittlerweile mit Folge 9. Und wir begrüßen euch recht herzlich dazu und diesmal feiern wir eine Premiere. Denn wenn ich wir sage, meine ich nicht nur meinen kongenialen Sparringspartner und seines Zeichens den Ortsvorsitzenden der FDP in Kerken, Adrian Assenmacher, sondern wir haben einen ganz lieben Gast hier. Ich darf eine wunderbare Parteifreundin in unserer Reihe hier begrüßen und zwar herzlich willkommen Anna Neumann.
Ja, vielen Dank, dass ich in diesem tollen Podcast bei euch sein darf. Ich freue mich riesig und habe große Lust.
Ja, das freut uns sehr. Wir stellen dich mal einmal kurz vor, obwohl dich die meisten wahrscheinlich kennen werden, aber unsere Kerkener Hörer aus dem Kreis Kleve nicht unbedingt, weil du ja nicht aus unserer Region kommst. Du kommst aus Hattingen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Da bist du auch Stadtverbandsvorsitzende der FDP in Hattingen. Jetzt muss ich selber mal überlegen, stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Ennepe-Ruhr, stellvertretende Bezirksvorsitzende der FDP Westfalen-West, warst stellvertretende Juli-Landesvorsitzende. Man kann sagen, du bist Adrian und ich in Personalunion.
Ich muss ganz dringend Enter abgeben. Also wenn du das so vorstellst, dann klingt das irgendwie zu viel, aber... Ja, irgendwie ist das so. Also es stimmt alles, was du gesagt hast, ja. Und es macht trotz der vielen Ämter in Anführungszeichen auch Spaß auf jeder Ebene.
Man könnte ja jetzt sagen, in unserer Partei setzt sich Qualität halt auch eben durch und jeder soll an guten Stellen wirken, wo er auch was bewirken kann. Das sind ja auch Sachen, die wir, Adrian, öfter mal besprechen, ne? Dass man gute Parteifreundinnen und Parteifreunde dahin setzen soll, wo sie auch wirken können und was bewirken können. Wie war die Woche? Wir hatten in der letzten Folge ja besprochen, dass wir die Entscheidung zum Eiler Bruch ansteht. Da machen wir noch eine Sonderfolge für. Das war jetzt eine inhaltliche Geschichte. Heute reden wir aber vor allem über die FDP, über unsere Region, also sprich den Ennepe-Ruhr-Kreis, den Kreis Kleve. Erzähl doch mal vielleicht kurz für die Leute, die jetzt nicht regelmäßig nach Hattingen pendeln oder in Ennepe-Ruhr-Kreis. Wie gliedert sich dein Kreis so? Was ist da so das Hot Take sozusagen?
Also Hattingen ist natürlich objektiv gesehen die schönste Stadt Nordrhein-Westfalens. Das ist schon mal der erste Hot Take, der hier zusammengeschnitten werden kann in diesem Podcast. Nein, Hattingen ist eine tolle Stadt. Ich bin in Hattingen geboren. Ich hatte es nie weggezogen, weil Hattingen so ein bisschen vom Touch her Ruhrpott plus Sauerland und Westfalen irgendwie ist. Also es ist irgendwie so ein bisschen von allem. Also wir sind eigentlich angrenzend an die großen Städte im Ruhrgebiet, aber die Menschen haben irgendwie auch was Westfälisches. Also es ist irgendwie so ein bisschen von allem. Es ist eine ganz witzige Region und eine tolle Stadt. Und der Ennepe-Ruhr-Kreis gliedert sich in 9 unterschiedliche Städte bei uns. Alle mit unterschiedlichen Herausforderungen und Problemen, was vielleicht die Städte so ein Stück weit vereint. Sind große finanzielle Probleme. Ich weiß nicht, wie das in eurer Region ist. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal. Da gibt's ja schon viele Städte, Monheim nicht, aber andere viele Städte, denen es nicht so gut geht, die nicht auf so viel Geld zurückgreifen können. Und Hattingen ist, würde ich sagen, eine Stadt, die eine sehr hohe Lebensqualität hat, in der viele Familien leben, die dann aber vielleicht nicht direkt in Hattingen arbeiten. Da könnten wir noch ein bisschen was besser machen und vielleicht noch Start-up-Vorreiterregionen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden, wo aber einfach, glaube ich, durch die Ruhr, durch unsere Altstadt, unterschiedliche Feste, die wir haben, einfach eine relativ hohe Lebensqualität da ist und wo die Menschen, glaube ich, gerne leben, wo man aber auch noch vieles verbessern kann.
Ich glaube, da haben wir viele Gemeinsamkeiten zum Kreis Kleve rausgehört, oder nicht, Adrian?
Ja, also der Unterschied ist ja quasi, abgesehen davon, also ich werde jetzt mich nicht dazu äußern, welcher Kreis schöner ist. Was traue ich mir?
Das darfst du als Rainer Welser auch
nicht. Ich darf ganz selbstbewusst sagen, dass das, was ich gesagt habe, nicht stimmt.
Ich kann ganz einfach sagen, dass Kerken der schönste Ort in Nordrhein-Westfalen ist, weil wir haben ja keine Stadtrechte. Von daher begebe ich mich da nicht in die Bredouille. Aber ich glaube, also der Unterschied ist, ihr seid, naja, ich würde mal sagen, städtisch geprägt. Wir sind sehr ländlich geprägt. Also unsere Gemeinden sind ja im Vergleich zu euren relativ kleinen, also Kerken, ne, das haben wir jetzt schon öfter hier gesagt, hat so um die 14.000 Einwohner, verteilt auf 4 Ortsteile, die teilweise Kilometer auseinander liegen, was mit der Kommunalreform zu tun. Und ihr seid ja quasi relativ nah beieinander mit relativ großen Städten.
Ja,
zumindest im Vergleich.
Hattingen hat so 58.000, würde ich gerade sagen. Also immer so um die 60.000, irgendwie mal drüber, mal knapp drüber, mal knapp drunter. Ja,
aber also ein Unterschied, den ich jetzt direkt, eine Gemeinsamkeit, die ich direkt gehört habe, ist dieses Pendlerding.
Ja.
Also das ist bei uns ja genauso. Wenn ich mir morgens die B9 angucke, an dem die ganzen Orte inklusive Kerken liegen, da sind schon viele Pendler unterwegs. Und natürlich, weil man fährt auf die Autobahn und dann in die nächste Stadt, ja, Duisburg oder auch Düsseldorf, Köln teilweise. Das ist also relativ ähnlich zu euch, würde ich sagen.
Also bei uns hat sich das auch stark gewandelt. Ich glaube, früher war das schon ein Stück weit anders, wie die Struktur in der Region war, weil wir mit der Henrichshütte ja einen riesigen Arbeitgeber vor dem ganzen Strukturwandel hatten. Also damals als Kohle, Stahl und sonst was noch überall hier im Ruhrgebiet und drumherum produziert wurde, noch groß in war und die Exportschlager waren, hatten wir mit der Henrichshütte eben auch so einen Exportschlager. Tausenden von Arbeitsplätzen, wo dann eben auch viele, viele Menschen aus der Region direkt gearbeitet haben. Es gibt immer noch diese alten Wohnviertel der Hüttenarbeiter. Ich wohne sogar in einer Wohnung. Also unsere Genossenschaft am Schultenhof und sozusagen die Gartenstadt, das ist so eine Genossenschaft, die damals entstanden ist, um Wohnungen für diese ganzen Hüttenarbeiter zur Verfügung zu stellen. Und diese ganzen Wohnungen gibt's immer noch. Und die Genossenschaft auch noch. Nur die Hüttenarbeiter gibt's nicht mehr. Durch den großen Strukturwandel, der dann kam. Riesige Demonstrationen dann damals auch. Tausende von Leuten. Also wird man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen können, dass in Hattingen Tausende von Menschen für ihren Arbeitsplatz demonstrieren. Aber war eben der größte Arbeitgeber. Und zur damaligen Zeit war die Gemeinde, in der ich lebe, ist ein Stadtteil Hattingen, Welper, nicht direkt eingegliedert, war eine der reichsten Gemeinden Deutschlands. Meine Oma erzählt mir das immer, dass dann da früher irgendwie so Leute, weiß nicht, ob es so wie so ein Euro-Job war oder ob es Stadtmitarbeiter war, ich weiß es nicht. Also ein Euro-Job nicht, weil die gab es damals noch nicht. Aber da haben dann wirklich Leute am Bürgersteig so das Unkraut rausgemacht und so, damit das irgendwie alles so besonders schön aussieht in der Stadt und irgendwie kein Müll und so. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Das hat sich komplett gewandelt, weil, wie gesagt, die Hütte hat geschlossen. Wie das dann häufig in diesen Regionen ist, sieht man ja auch im Ruhrgebiet woanders, in Bochum, in Dortmund, in Essen, Duisburg, hatten die Städte dort schon Probleme, diesen Strukturwandel zu überstehen. Bei uns ist jetzt das ganze Hüttengebiet ein großes Industriegebiet mit vielen tollen Unternehmen auch, die aber viel zu viele Gewerbesteuern zahlen, wo die Struktur nicht so attraktiv ist, wo man einfach noch viel dafür tun könnte, dass sich auch mehr Gewerbe ansiedelt. Ja, aber das ist so der Stand.
Ist das auch ein Thema, sag ich jetzt mal, wo du Gewerbesteuersätze und so angesprochen hast, auch was du politisch dann vor Ort in Hattingen mit deiner FDP auch machst, wofür du dich einsetzt, sitzt ja auch im Stadtrat da?
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage, wie können wir sozusagen Hattingen attraktiv machen, auch für Gewerbetreibende, die noch nicht da sind, die ist total virulent, aber auch, wie können wir es für diejenigen, die schon da sind, attraktiv machen? Das ist eine total spannende Frage. Die Gewerbesteuer ist das eine, um sozusagen für das ganze größere Gewerbe dann die Ansiedlung attraktiv zu machen, damit man vielleicht auch im kreisweiten Wettbewerb mit Städten wie Ennepetal, Spruckhövel, die auch noch dazu gehören, vielleicht auch mal Unternehmen nach Hattingen holt. Und gleichzeitig haben wir auch eine historische Altstadt mit viel Einzelhandel, jetzt nicht die klassischen Modeketten und sowas, was man alles kennt, sondern wirklich noch so diese ganz kleinen Läden, wo sich irgendwann mal jemand selbstständig gemacht hat und einen Modeladen aufgemacht hat, einen Café aufgemacht hat, einen Bücherladen aufgemacht hat, also wirklich auch keine Kette, die aber auch Probleme haben, weil wir großen Leerstand in der Innenstadt haben, ein Riesenthema mit Parkgebühren, die immer steigen.
Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, merke ich gerade. Also zumindest was jetzt aus Geldern Perspektive, jetzt bringe ich wieder Geldern rein. So.
Ja, aus Kerkener Perspektive sind die Parkgebühren egal.
Habt ihr Parkgebühren in Kerken?
Nee.
Ja, das. So, lieber Bürgermeister in Hattingen, zuhören. Ich schicke den Podcast weiter. Parkgebühren abschaffen.
Das unterschreibe ich sofort.
Also wir haben quasi eine unendliche Brötchentaste.
Ja.
Geil.
Aber also jetzt Geldern ist ja eine kleinere Kommune im Verhältnis jetzt zu Hattingen, also ungefähr die Hälfte. Hattingen ist, glaube ich, jetzt am ehesten so mit unserer Kreisstadt Kleve vergleichbar von der Einwohnerzahl her. Bei uns ist in der Innenstadt Leerstand tatsächlich auch ein großes Thema und wir hatten da ja teilweise auch von der Landespolitik ja unterstützte Programme, dass Sachen wie Pop-Up-Stores oder so da reinkommen. Leider muss man sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war das nicht nachhaltig. Also da kamen sogar teilweise Filialisten rein, die dann ein Jahr lang so einen Testballon haben laufen lassen, Chibo beispielsweise. Die sind dann wieder raus und das Leerstandsmanagement ist bei uns immer ein großes Thema für das City-Management, für die Wirtschaftsförderung. Aber gerade, wie gesagt, wir sind sehr ländlich geprägt, da sind die Wege weit. Wir haben jetzt so eine, als Stadt Geldern auch für Kerken ja so eine gewisse Wirkung. Also viele fahren ja schon auch nach Geldern rein, aber jetzt eher auch dann, wenn sie wirklich eine Shopping-Tour machen wollen in die größeren Städte. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Fährt man dann nach Dortmund oder Bochum oder geht man wirklich in Hattingen auch samstags den Einkaufsbummel machen, sage ich mal?
Ich glaube, es kommt ein bisschen demografisch drauf an. Also ich würde sagen, meine Mama ja. Sie macht auch in Hattingen den Einkaufsbummel mit meinem Papa. Meine Oma auch. Aber ich jetzt nicht immer, würde ich sagen, auch mal gerne. Aber es kommt drauf an, was ich suche. Wenn ich jetzt mich tatsächlich irgendwie neu einkleiden will, dann fahre ich doch eher nach Essen oder Düsseldorf oder so. Oder nach Vermont.
Ja, da war er gestern. So. Hat er mir noch ganz stolz erzählt, er hat es falsch ausgesprochen, der Rheinland-Pfälzer. So, beim allerersten Mal.
Aber dieses Thema Innenstadt attraktivkriegen ist ein super spannendes Thema, finde ich. Und das trifft, glaube ich, ganz viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu, weil dieses Aussterben der Innenstädte gerade mit dem Onlinehandel, der dazugekommen ist, der ist ja total virulent. Und ich glaube schon, dass man da mit einem guten Konzept was dran machen kann. Also die eine Frage ist sozusagen, wie ist so diese steuerliche Belastung und so weiter. Ich glaube, zum Beispiel für Hattingen sind es auch ganz andere Probleme. So, erstens, das Thema Parkgebühren ist wirklich virulent, weil wenn ich allein für einmal kurz bummeln 3 Euro die Stunde Parkgebühren bezahle oder 2,50, ja, ist einfach sehr, sehr teuer. So, mittlerweile, also Parkgebühren, auch nochmal liebe Grüße an die Grünen hier an dieser Stelle. Die Parkgebühren werden bei uns schon sehr, sehr stark angehoben, Bewohnerparkausweise auch. Aber dann gehst du nicht mal eben kurz bummeln, weil dann ist es irgendwie gar nicht mehr so attraktiv, mal kurz bummeln zu gehen. Ich glaube, das muss man berücksichtigen. Dann die ganzen Fragen, was wird da bei euch auch so sein, verkaufsoffene Sonntage. Das ist ja eine super Möglichkeit. Meine Wahrnehmung ist nur, wir sind immer so schlau, genau dieselben verkaufsoffenen Sonntage wie alle anderen
um uns herum
zu nehmen, wo sowieso überall sonntags auf ist. Und ich meine, man könnte ja mal den Spielraum, den man hat, auch an so ein paar Tagen, wo jetzt nicht auch in Bochum, in Essen, in Dortmund und sonst wo überall auf ist, nutzen, um dann vielleicht mal das nach Hattingen kommen oder nach Geldern kommen attraktiver zu machen. Und da dann irgendwie einzukaufen, das ist, glaube ich, ein Punkt.
Ja.
Und der dritte Punkt ist dann sozusagen das Konzept an sich. Also bei uns, wir haben so unterschiedliche Feste, wo dann auch viele Leute in die Stadt kommen. Altstadtfest ist ganz bekannt in Hattingen. Da kommen dann immer so Touristenbusse an. Das finde ich tatsächlich mittlerweile sehr kritisch, wie es organisiert wird, weil wir auch so ein Stadtmarketing haben. Mhm. Früher wurde das sehr stark im Kulturausschuss mit den ehrenamtlichen Vereinen, die dann immer was gemacht haben, da organisiert. Mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, das hat dem die Identität total genommen, dass irgendwie an so einem, Tumelei ist bestimmt auch ein netter Typ, aber er kommt irgendwie aus Essen, kennt Hattingen nicht und macht ein Konzept für ein Altstadtfest, das von Hattinger Bürgern erstmal für Hattinger Bürger ist. Klar, auch gerne für Leute, die von außerhalb kommen. Aber wenn das die Seele verliert, ist es ja auch nicht mehr attraktiv. Ja. Dann kannst du auch zu Bochum Total gehen oder in Düsseldorf irgendwie Karneval mitfeiern. Dann musst du nicht aufs Altstadtfest gehen. Und da kann man, glaube ich, viel dran tun. Und letzter Punkt, diese Leerstandsfrage finde ich auch ganz spannend. Da beschäftigen wir uns aktuell im Programm für die Kommunalwahl auch mit. Es gab in Rotterdam auch mal tatsächlich so eine Strategie. Die haben auch mal große Leerstände gehabt. Jetzt ist Hattingen nicht mit Rotterdam zu vergleichen. Unsere Region generell vielleicht nicht mit Rotterdam zu
weniger
vergleichen.
Weniger Wasser.
Ja, genau. Bisschen weniger Wasser. Aber die haben das auch ganz, ganz spannend gelöst und gerade ganz jungen Startups so das Eröffnen sehr attraktiv gemacht und die Ladenflächen zur Verfügung stellen. Das finde ich eine Überlegung wert. Und ich fände es auch eine Überlegung wert, ob man gerade für diesen lokalen Einzelhandel vor Ort, und da gibt es in Köln auch ein Konzept, habe ich gesehen, aber vielleicht auch für Städte wie uns attraktiv, ob man nicht da zum Beispiel auch eine App machen kann und ein Geschäftsmodell daraus machen kann, dass du zum Beispiel auch online was bestellen kannst. was bei denen in den Stores eingesammelt wird, was aber dann auch ein Konkurrenzprodukt zu Amazon und so weiter wäre, ja, wo du dann eben deinen Handel vor Ort unterstützen kannst, aber dieselben Vorteile vielleicht hast, die du auch bei Amazon und so weiter hast.
Ganz, ganz spannendes Thema. Gab es ja gerade in der Corona-Zeit, die ja gerade für dieses Ladensterben auch ein bisschen Katalysator war, muss man ja, zumindest in unserer Region. Wir sind mit der FDP seit Jahr und Tag, wollen wir, steht glaube ich seit 10 Jahren bei uns im Kommunalwahlprogramm, eine City-App haben, wo wir auch immer wieder sagen, bevor man jetzt zig Einzellösungen macht, genau solche Geschichten auch mal bündeln, damit diese App auch genutzt wird und nicht nur für den Abfallkalender oder ähnliches, ja, sondern wirklich einen Mehrwert bietet, wo man kulturelle Termine reinpacken kann, wo man eben auch solche Angebote ansetzen kann, um auch eben attraktiv für ja, Ladeninhaberinnen und Ladeninhaber zu werden, die vielleicht auch sagen, hey, ich möchte vielleicht mal ein Unternehmen, ein Geschäft eröffnen. Wäre ja mal auch eine Sache für Geldern, für Kerken. Ja gut, ist das jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, aber City-App ist da auch ein Thema, oder nicht?
Ja, also ich wette, das wird bei uns im Kommunalwahlprogramm landen. Das habe ich schon in meiner Trierer Zeit gefordert. Das ist eigentlich völlig egal, welche Kommune das ist.
Das ist eine klassische
FDP-Forderung. Ja, muss in jede Kommune sein. Ja.
Das wird überhaupt noch aber 10 Jahre ist später. Eben eine klassische Forderung, weil es eine gute ist.
Ja.
Und das kommt gar nicht so sehr drauf an, glaube ich, wie groß die Kommune ist, wenn man es richtig macht. Und ich rede ja im Podcast gar nicht so viel über Trier, aber in dem Fall muss ich das jetzt mal machen, weil wir das damals im Stadtrat tatsächlich durchbekommen haben, dass es so eine App gibt, beziehungsweise dann gesagt wurde, ja, die wird doch schon entwickelt, wurde von den Stadtwerken gemacht, die sonst eigentlich immer total gut alles Mögliche machen. Ja, die kriegen regelmäßig den deutschen Nachhaltigkeitsumweltpreis und was weiß ich was. Aber die haben eine App gemacht, in die die alles reingetan haben. Also sowohl die Dienstleistungen für die Bewohner, also du kannst in irgendeinem Laden irgendwas bestellen, Klammer auf, das mit dem Lieferdienst und so funktioniert nicht, wird jetzt zu weit führen, aber du kannst eben auch Parkhäuser checken, ja, wie viele Parkplätze sind noch frei, wie fahren die Busse, du kannst da drüber deine Bustickets holen und so weiter. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass Touristen, die ihr Busticket übers Handy haben wollen, eben diese App auch runterladen müssen. Mhm. Und wenn das so eine Ich-kann-alles-App ist, dann lädst du die als Tourist nicht runter. Ja, also du musst schon den Use Case haben. Also ist die für die Bürger oder ist die für Touristen, Besucher, Pendler, was auch immer. Und wie gesagt, da habe ich mich sehr lange damit auseinandergesetzt. Aber das Endergebnis war, wir hatten dann so eine App und alles hat so ein bisschen funktioniert und nichts richtig.
Kein Fisch, kein Fleisch.
Nee, genau. Und keiner wusste, für was die eigentlich da ist. Ja, alle Busse sind rumgefahren mit Vollflächenwerbung. Keiner hat verstanden, für was das gut sein soll.
Da sieht man mal wieder, dass sowas auch an der Umsetzung dann scheitern kann.
Ja, genau. Also das deswegen
muss halt auch passgenau auf die Kommune sein.
Das ist ja unsere Aufgabe in der Kommune, ja, dass wir nicht nur so eine Forderung raushauen, ja, City-App klingt gut, ist eine gute Idee, aber dann auch, ich will nicht sagen zu überwachen, aber zu begleiten, dass diese Entwicklung auch in die richtige Richtung geht. Weil wenn man sagt, ich setze mich in den Rat, stelle einen Antrag, der geht durch, weil ich mir die Mehrheiten irgendwie besorgt habe dafür. Dann wird das gemacht, ich guck's nicht mehr an und am Ende kommen die und sagen, so, hier ist sie. Und dann ist es zu spät. Dann kann man nicht mehr sagen, ja, aber natürlich ist es dann für diejenigen, die programmieren müssen, blöd, wenn die blöden Politiker da von der Seite immer reinblöken, so, ich will's aber so und so. Dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber am Ende hat man halt auch was man haben will, ja. Stichwort Bürgerbeteiligung und so ist da vielleicht auch nicht ganz unrelevant. Aber damit steht's und fällt's ja. Also was soll ich mit einer App, die keiner verwendet?
Ja, kannst du eine Tonne kloppen. Aber das ist so Digitalisierung auf kommunaler Ebene manchmal auch, ne? Das ist ein schwieriges Thema meiner Wahrnehmung nach. Ich glaube, manchmal wäre es besser, diese ganzen Sachen auch explizit an extern auszulagern. Also ich meine, es ist jetzt nicht böse, aber ich glaube, wenn so ein Unternehmer zum Beispiel einen Use Case hat und der entwickelt ein Modell, wie man mit lokalen Geschäften auch profitabel für den Unternehmer einen Service zur Verfügung stellt, den es jetzt noch nicht gibt in Köln. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich suche das mal raus. Da gibt's das auch.
Mhm.
Das ist aber auch wie, also das ist nicht Amazon, das ist sozusagen auf diese Stadt gemünzt und da können sich dann eben explizit auch diese ganz kleinen einzelnen Händler, die ansonsten niemals einen Online-Handel hätten, anmelden. Dann wird da meistens ein gutes Produkt raus. So, also wenn es irgendwie dann von unternehmerischer Seite, sage ich mal, den Anreiz gibt, dass man da auch irgendwie einen Profit draus machen kann. Meistens machen das dann irgendwie, ist gar nicht bös gemeint, aber meistens machen das ja Leute, die dann vielleicht nicht ganz den Use Case, den du gerade beschrieben hast, selber verstehen. Dann ist es irgendwie immer komisch.
In unserer Region macht es dann irgendwie die IT-Firma, die irgendwie alles macht und die auch überschaubaren Kundenstamm hat, außer der Staat selber, um das jetzt mal an der Stelle zu sagen, aber geschenkt. Weil du es gerade gesagt hattest und häufig ja auch schon die liebe politische Konkurrenz angesprochen hast, die Grünen in Hattingen. Ich höre da so ein bisschen raus, du oder ihr habt keine politische Mehrheit in Hattingen oder gehört dieser nicht an.
Wir sind noch nicht bei der absoluten Mehrheit in der FDP angelangt. Das ist das Ziel.
Man braucht ja noch Ziele, ja genau. Ja.
Wir machen das ja noch, um irgendwo weiterzukommen, ja. Sonst wäre es ja auch langweilig, genau. Also der Bürgermeister in Hattingen parteilos ist tatsächlich mit CDU-FDP-Unterstützung damals gewählt worden, aber faktisch gibt's keine sozusagen Koalition mit der FDP. Man hat jetzt aber auch nicht so feste Mehrheiten. Es gibt jetzt keine klare rot-grüne Koalition. Das wäre die Mehrheit im Rat.
Okay.
Aber man versucht schon, und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut, weil es dann irgendwie meistens so der Sache entspricht und wirklich um die Sache auch geht. Man hat wechselnde Mehrheiten, wo dann auch mal die CDU mitstimmt, wo die CDU auch mal mit der SPD stimmt, wir mal mitstimmen. Man kann schon jetzt sozusagen zur Kommunalwahl hin die Tendenz erkennen, dass SPD und Grüne ihre Mehrheiten dann da irgendwie suchen und auch Dinge vorantreiben und CDU und FDP eben sich nicht versperren können. So ein klassisches Thema bei uns und das triggert mich total und das müssen wir im Kommunalwahlkampf auch thematisieren. Wir haben teils enorm marode Straßen. Es gibt so eine zentrale Straße bei uns am Büchsenschütz. Da ist LKW-Verkehr durch. Ja, das weiß ich am wenigsten.
Ja,
so. Da ist der Hellweg, da ist ein Autohändler, da kann man sein Auto waschen.
Ja, den Hellweg kenne ich sogar.
Ja, der ist dann
den Obi auch.
Ja. Ja, genau, der ist ein Stück weit da hinten, genau, aber relativ zentral. Und die Straße, also wenn du da mit deinem Auto herfährst, dann meinst du es echt nicht gut. So, da sind so viele Schlaglöcher und sonst was, es ist einfach brutal. Seit 10 Jahren ist die sanierungsfällig und seit 10 Jahren muss die saniert werden, wird sie aber nicht. Wir haben Bürgersteige in Hattingen und Hattingen ist eben von der Demografie auch eine Stadt, wo ich sagen würde, da sollte man schon drauf Rücksicht nehmen, deutlich älter in der Bevölkerung. Wenn da die Oma mit dem Rollator herfährt und sich dreimal auf die Schnauze legt, weil diese Bordsteine durch die ganzen Wurzeln der Bäume und sonst was da hochkommen und hochstehen, aber dieser Bürgersteig nicht fertig gemacht wird, so, ist irgendwie unschön. Was machen wir stattdessen? Natürlich angeführt von den Grünen an vorderster Front, Fahrradstraßen.
Scheiße.
Wir machen für 60.000 Euro irgendwie Einfärbungen von irgendwelchen Seitenstraßen, noch nicht mal irgendwie Ausbau von so Fahrradschnellwegen, sondern von irgendwelchen Seitenstraßen in Hattingen, wo null Unfälle passieren, wo Fahrradfahrer und Autofahrer auch so gut miteinander klarkommen, wo du jetzt nicht irgendwie die ganze Straße einmal rot einfärben müsstest, Parkplätze wegnehmen müsstest, das ist dann das nächste Problem, um dann irgendwie in Wahrheit diesen Kulturkampf, den man da führt, irgendwie voranzutreiben. Und dafür geben wir dann Geld aus, aber Oma Erna geht rechts nebenan über den Bürgersteig und legt sich trotzdem noch dreimal auf die Nase, weil niemand in der Stadt offenbar die Priorität sieht, das zuerst zu machen. Und ich finde schon, ich habe nicht falsch verstehen, kein Problem mit Fahrradwegen. Mhm. Und ich finde auch, Mobilität heißt, jeder benutzt das Mittel, was er möchte und sollte auch die Möglichkeit haben, das dann zu tun.
Aber es geht um Prioritäten setzen.
Es geht um Prioritäten setzen. Ja. So, und wenn du eine Stadt hast, die eine sehr alte Bevölkerung hat, wo du Bürgersteige hast, die längst sanierungsüberfällig sind, wo du Hauptstraßen, Hauptverkehrsadern hast, wo Lkw-Verkehr und so weiter herfließt, wo wirklich deine Wirtschaft auch drunter leidet, dass der Zustand dieser Straßen so beschissen ist und du dich als allererstes um den Ausbau von Fahrradwegen kümmerst, ja, dann hast du einfach sozusagen die Zeichen der Zeit nicht verstanden und hast auch auf kommunaler Ebene dann ehrlicherweise, was du auch auf übergeordneter Ebene ja siehst, die Diskussion, welche Prioritäten haben wir denn in der Zeit, wo wir in der Wirtschaftskrise leben und in unserer Stadt dann auch irgendwie Oma Erna mit ihrem Rollator über den Bürgersteig gehen muss. Und das triggert mich total. Und ja, das wissen die Grünen auch.
Das ist auch gut, ja. Aber sind das auch so Themen? Also habt ihr schon euer Programm oder seid ihr da jetzt praktisch im Abschluss? Oder du hast ja auch gesagt, ihr habt auch einen Bürgermeisterkandidaten, ne?
Ja, genau. Das Programm erarbeiten wir gerade. Wir haben jetzt in ein paar Wochen Aufstellung oder wir haben Wahlversammlung, wir stellen die Liste auf, wählen die Wahlbezirke. Wir haben das aber getrennt vom Programm. Wir sagen jetzt, wir machen erst einmal sozusagen Wahl der Liste und dann machen wir später sozusagen Vorstellung, Kampagne, Schrägstrich, Inhalte. Damit wir das mal voneinander trennen und den Inhalten ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, als das so in diese Wahlversammlung noch mit reinzuquetschen. Ja. Und da sind wir sehr aktiv dabei, viele neue Ideen zu entwickeln. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir da auch das ein oder andere Thema sehr gut campaignen können und damit dann auch Werbung für die FDP machen können und richtige Prioritäten setzen, vor allem damit es den Menschen gut geht. Dafür machen wir das ja auf kommunaler Ebene.
Eben, das hatten wir auch schon öfter mal gesagt. Es geht ja vor allem darum, egal auch welche politische Haltung man hat, gerade in der Kommunalpolitik wollen ja die Aktiven die Kommune besser machen für die Nachbarn, für die Freunde, für die Vereinskollegen, egal wie groß die Kommune ist. Und ich finde, dass das eint auch tatsächlich die kommunalpolitische, ich nehme es mal Clique so ein bisschen, ne, dass jeder gemessen an seinem politischen Background eben das Beste will. Dennoch, wenn ich das so höre, also es sind schon eher großstädtische Probleme an manchen Stellen. Also da merkt man doch, wir sind eine ländlichere Region, da werden andere Themen hochgepusht. Also bei uns geht es zum Beispiel viel so auch um Überhangklassen. Jetzt bei Adrian gerade ein Hot Topic, wie gesagt, die Schaffung von so einer Windenergieanlagenpark in einem Naherholungsgebiet. Da machen wir ja auch noch was zu, habe ich jetzt das zweite Mal angeteasert, damit dein inhaltlicher Aufschlag entsprechend gewürdigt wird.
Ich werde schon ganz nostalgisch, weil exakt das hätte ich in Trier auch noch so sagen können. Ja. Also es ist genau die gleichen Probleme, genau die gleichen
irrationalen
Gehwege und das Problem mit den Fahrradstraßen und so weiter ist genau das Gleiche. Und für mich war es ja so ein bisschen Kulturschock, als ich dann hier in ländlichen Raum gezogen bin, wobei jetzt Trier hat so 110.000 Einwohner, es ist jetzt auch nicht riesig, es ist eigentlich ein großes Dorf, wenn man so will, werden die Trierer jetzt nicht gerne hören. Aber dann wieder aufs Land zu ziehen, da merkt man den Unterschied, gerade auch in den kommunalen Problemlagen schon. Auch mit was sich die Räte beschäftigen, die Ausschüsse beschäftigen. Das sehe ich jetzt immer, weil ich meine, wir sitzen ja bei uns nicht im Rat, weil wir das letzte Mal erst 2014 angetreten sind. Also seitdem.
Weil es die FDP danach nicht mehr gab.
Genau. Ja. Und deswegen sind wir nicht vertreten da.
2020 ist die FDP Kerken gar nicht mehr angetreten.
Ja. Das ging nicht. Und
danke, Thomas Kemmerich.
Und das habe ich, glaube ich, letzte Folge schon mal gesagt, meine ich. Ich habe mal gemessen, wie lange ich brauche von meiner Haustür zum Ratssaal. Es sind 20 Sekunden zu Fuß.
Also wenn er die Fenster aufmacht, dann kann er auch mithören.
Er steht direkt in den Ratssaal drin.
Ja, analoger Leistung. Also so kurz waren meine Anreisewege für sowas noch nie. Und deswegen setze ich mich jetzt halt in jede Ausschuss- und Ratssitzung, die ich irgendwie kriegen kann.
Und hörst als Bürger zu.
Und hör einfach zu. Geil. Genau.
Das Bürgerengagement übrigens. Ne? Das machen ganz wenige Leute, sich so aktiv mit Kommunalpolitik beschäftigen und erst recht nicht, wenn man kein Mandat hat. Das ist echt mega. Ja.
Außer es passiert irgendwas von Interesse für eine meistens Partikulargruppe. Ja, also sowas wie die Baunebenkosten in einem Baugebiet steigen ganz plötzlich auf das Dreifache bei uns gerade passiert. Oder es sollen eben neue Windkraftwerke gebaut werden und dann kommt die eine Gruppe und die andere Gruppe. Bei sowas schon, aber in der Regel wird man eher verwundert angeguckt, wenn man da auftaucht.
Aber ist doch traurig, das hatten wir auch schon mal. Also das sind halt so Sachen, weil wir machen das ja hier zum Beispiel auch, damit man eben auch erkennt, wie interessant, wie wunderbar und auch erfüllend Kommunalpolitik sein kann. Und wir hatten das in irgendeiner anderen Folge schon mal, dass ich das sehr, sehr traurig finde. A, dass auch so wenig Wissen da ist, was überhaupt auf kommunalpolitischer Ebene, egal jetzt ob Kreis oder wirklich vor Ort entschieden wird. Und auch eigentlich ja die Interessenlage meiner Meinung nach da viel größer sein sollte, weil eben unmittelbar entschieden wird über den Spielplatz, über Verwendung von kommunalen Mitteln für eben die Kommune oder was auch immer. Jetzt, wir hatten das mit den Überhangklassen, das war bei uns immer ein sehr emotionales Thema im Schulausschuss, wenn eben dann Kinder nicht mit ihren Freunden von der Grundschule auf die weiterführende Schulform wechseln, wenn man einseitig eben die Gesamtschule stärken möchte. Das sind alles so Sachen. Wäre schön, wenn quasi ein Interesse geweckt wird, auch vielleicht durch unsere Arbeit, auch aber generell durch die Arbeit der politischen Parteien und Fraktionen, sich da eben zu interessieren und auch zu partizipieren. Ob man jetzt dann Schall. Vorbeikommt oder nur engagiert Zeitung liest oder auch mal ein Feedback gibt. Also ich weiß nicht, wie oft kriegt ihr auf Anträge Rückmeldungen? Also
das macht einen Riesenunterschied. Ja, ne? Also wenn du anfängst, Kommunalpolitik zu machen und das so ein bisschen das Umfeld auch weiß, deine Nachbarn, dann fangen die Leute an, auch dich aktiv anzusprechen und sagen dir zum Beispiel, übrigens hier die Laterne geht nicht. Ja. Man will nicht da mal irgendwie was machen. Also es sind natürlich irgendwie Kleinigkeiten, aber natürlich nimmst du das dann gerne mit und wenn du dann im zuständigen Ausschuss sitzt oder im Stadtrat sitzt, dann bringst du das ja ein und sagst übrigens hier die Laterne geht immer noch nicht nach 2 Wochen. Ja. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, dass da irgendwie ein bisschen Licht ist in der Straße und man sehen kann, wo man hergeht, wenn die Bürgersteige schon auch irgendwie nicht saniert werden und vernünftig irgendwie sind. Also da kriegt man schon sehr, sehr viel Feedback, aber es stimmt auf der anderen Seite auch, viele Leute wissen in der Tat gar nicht, das siehst du ja auch an der Wahlbeteiligung, ist ja bei der Kommunalwahl immer deutlich, deutlich niedriger, was total schade ist als bei Bundestagswahlen, wissen gar nicht, was entschieden wird.
Ja.
Welchen Einfluss die Entscheidungen auch haben. Ich habe ein Beispiel, das mir immer sehr präsent im Kopf ist, weil es jetzt auch wieder Thema wird. Vor vielen, vielen Jahren wurde in Hattingen mit Mehrheitsbeschluss eine Förderschule geschlossen.
Mhm.
Das ist ja auch so ein tolles grünes Thema. Die hassen ja Förderschulen, weil sie der Auffassung sind, Inklusion muss mit der Brechstange funktionieren. Und wenn man den Ansprüchen der Leute nicht gerecht wird, wir setzen die dann irgendwie in die Gesamtschule.
Mhm.
Dass die Leute dann vielleicht gar nicht sich so wohlfühlen oder die Ansprüche, andere Ansprüche als die anderen Schülerinnen und Schüler haben, das ist dann erstmal egal. Dann wurde die Förderschule geschlossen. Wie ich finde, sehr, sehr schade. Und zwar ein sehr, sehr engagierter Schulleiter.
Normalerweise habe ich immer die Frösche im Hals.
Ja, ich muss gleich mal einen Stock Wasser trinken.
Ich wollte gerade sagen, ich überbrücke eben, dann kannst du trinken, dann erzähle ich jetzt mal hier
jetzt
was.
Jetzt ist der Frosch raus.
Ja, schade.
Sozusagen. Ja, nee, also super engagierter Schulleiter, ganz toller Typ. Es war eine tolle Förderschule, wo man super Feedbacker auch der Kinder hatte, die da waren. Die wurde geschlossen. Das ist jetzt schon etliche Jahre her. Und jetzt baut der Kreis in Hattingen eine neue Förderschule. Ja, so. Also das hätte man, also und das ist eben dann auch so ein bisschen das, was man auf Kommunalebene ja schon entscheiden kann, wie man auch langfristig Geld vernünftig verwendet und eben auch langfristig denkt. Und bei so einem Thema hätte ich dann eben damals schon gesagt, ist falsch, hat die FDP, die damals tätig war, auch getan. Jetzt hat man die Erkenntnis, dass man ja Förderschulen doch braucht, weil selbst bei den Grünen in Teilen auch nicht, bei der SPD in Teilen auch nicht, die Erkenntnis eingekehrt ist, das ist ja irgendwie doch alles nicht so ganz klug, auch wenn wir irgendwie unserer Ideologie nach das irgendwie so wollen, weil sie von zig Verbänden, die sich mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Förderungen beschäftigen, gesagt bekommen, ihr seid übrigens bekloppt, dass ihr alle Förderschulen streichen wollt und zusammenlegen wollt. Jetzt machen wir eine neue. So. Ist jetzt eben, ja, es ist total dämlich, weil wir hatten eine, die hat wunderbar funktioniert, wunderbarer Schulleiter, die ist geschlossen worden, jetzt brauchen wir eine neue. Und das beeinflusst man auf kommunaler Ebene. Und dafür wählt man auch Parteien in den Stadtrat oder eben auch nicht. So, aber solche Entscheidungen werden auf kommunaler Ebene getroffen.
Und dafür lohnt es sich dann auch immer von politischer Seite aus zu kämpfen, finde ich. Weil ich sag mal, das Beispiel, was du jetzt angebracht hast, ist ja insofern tragisch, dass da praktisch eine ganze Schülergeneration von betroffen war letzten Endes, die dann eben nicht auf diese Förderschule gehen konnten. Ob das dann, ich meine, hoffen wir natürlich, dass da alle die Bildung genossen haben, die sie verdient haben. Ne? Aber trotzdem, das sind so Entscheidungen, da ärgert man sich. Das läuft dann teilweise über Jahre. Das kann, glaube ich, jeder Kommunalpolitiker hat irgendwie so ein Ding in seiner Kommune, wo er sich nur noch an den Kopf fasst und sagt, wie konnte da eine Mehrheit für zustande kommen? Da muss man aufpassen.
Ne? Ja, es ist ja auch ab und zu so, zumindest kriege ich das ab und zu mal gespiegelt, dass man dann denkt, ja, in der Kommunalpolitik, da entscheidet man, ob die Bänke jetzt braun oder grün
auch.
Sind.
Aber nicht nur. Und
das tut man tatsächlich auch, ja, oder ob da jetzt eine Plauderbank draus wird oder nicht. Das ist jetzt ein kleiner Insider für die Gelderner.
Das schon? Ich möchte wissen, was eine Plauderbank.
Grün haben es beantragt, dass also Bänke auf Plauderbänke umgewidmet werden sollen.
Ja.
damit man sich unterhalten kann. Nicht immer nur.
Weil das kann man auf einer normalen Bahnkehr nicht tun.
Das ist wirklich jetzt ernsthaft?
Ja, ganz ernsthaft. Ja.
Das ist einfach.
Also die Leute sind noch nicht mal so eigenverantwortlich, dass sie auf der Bank irgendwie sich neben einsetzen können, mit dem einfach reden können. Nein, da muss Plauderbank draufstehen, damit sich jeder auch eingeladen fühlt.
Das ist geil.
Also das ist nicht also, Start at its best.
Ja. Irgendwie ein bisschen unsinnig. Kerken ist gut dabei. Ja. Die haben alle die Notrufbänke, ne? Also überall so ein Schild dran, wenn irgendwas ist, ruf ich einen Rettungswagen, sag ich bin an Banknummer 3 und dann
mehr gibt's auch nicht in Kerken.
Doch, Kerken hat sehr viele Bänke. Aber man beschäftigt sich ja eben nicht nur damit, sondern eben auch mit Dingen, die oft untergehen in
Gute
der Wahrnehmung.
Fraktion sowieso nicht. Die FDP in Geldern beschäftigt sich damit nicht.
Ja, danke. Ich schicke dir gleich mal unsere Anträge. Also,
weil wir eben bei dem Thema waren, ne? Schulbau und Sanierung und so. Das ist ja der Klassiker. Ja, das ist ein kommunales Thema. Da hat das Land im Prinzip nichts mit zu tun, der Bund auch nicht. Also ja, Fördermittel und so weiter. Aber entschieden wird das im Rat vor Ort.
Ja.
Und wenn man dann merkt, dass Schulklo noch Knaben dran steht, dann rennt man halt zum örtlichen Stadtrat, Gemeinderat und sagt da was dazu und nicht in Düsseldorf oder in Berlin. Und das, glaube ich, geht ab und zu unter, dass auch in Anführungsstrichen wichtige Themen auch kommunal beschlossen werden und dass es durchaus einen Unterschied macht, wer da in dem Rat drin sitzt und wer wo den Fokus drauf legt, weil im Zweifel, habe ich alles schon erlebt, wird sich für die rote Straßenmarkierung und nicht für die Schulklosanierung entschieden. Und da, also das mag man aus der einen politischen Sicht gut finden, ich finde es nicht gut. Und dann wird sich auch in der Öffentlichkeit aufgeregt, auch verständlicherweise, dass irgendeine Schule total marode ist und es von der Decke tropft und was weiß ich. Und man dann sagt, ja, das ist hier lokal entschieden worden, geht halt da wählen. Das ist halt immens wichtig.
Ich meine, wir hatten es ja gerade auch mal kurz, weil du die Haushaltslage ja auch in den Kommunen angesprochen hast. Jetzt sind wir ja eine ländliche Region und trotzdem waren gerade die letzten Haushalte für alle Kommunen bei uns extrem herausfordernd.
Ja.
Wir haben auch Städte oder Gemeinden, wo es wirklich düster aussieht. Mit Strahlen eine Stadt, da wurde aus wahltaktischen Gründen, anders kann man es nicht sagen, der Haushalt abgelehnt durch CDU und Grüne. Ja, das ist jetzt auch wirklich eine üble Geschichte. Da muss komplett das ganze Verfahren neu gemacht werden.
Mhm.
Und wir haben es ja gerade schon rausgearbeitet. Es geht ja da auch vor allem in Haushaltsberatungen, in politischer Arbeit vor Ort auch gerade um fiskalische Prioritäten setzen. Also wo gibt man eben Geld für aus? Wo kann man investieren? Wo muss man dann auch einsparen im Zweifelsfall? Also es gehört ja auch dazu, dann auch Mittel zu kürzen irgendwo und dann im Zweifelsfall den Ehrenamtlern sagen zu müssen, für dieses oder jenes gibt es eben keinen Zuschuss mehr. Das ist nicht immer einfach, aber das ist halt unser Job. Das muss man auch so annehmen. Und deswegen an der Stelle auch nochmal herzliche Einladung an jeden, der uns hört, egal ob in Hattingen, in Kerken, in Geldern oder von mir aus auch in Osnabrück oder irgendwo außerhalb Köln von NRW oder Köln. Ja. Engagiert euch, weil es ist, glaube ich, das würden wir alle unterschreiben. Es ist eine extrem erfüllende, extrem auch, ja, schöne Aufgabe, einfach was für seine Mitmenschen zu machen. Und ich würde es nicht missen wollen, sage ich ganz ehrlich.
Macht es unbedingt. Also wenn ihr das gerade hört und sowieso schon die 30 Minuten dabei seid und euch offenbar ja auch für Politik, Kommunalpolitik interessiert, dann engagiert euch bitte und geht vor Ort in die Fraktion, denn es macht echt einen Unterschied. Als du gerade über Haushaltsprioritäten geredet hast, ist mir noch ein Beispiel eingefallen, wirklich eine Perle aus der Kommunalpolitik, so wie man das nennt. Es war wieder hervorragend. Letzte Haushaltsberatung, die wir hatten. In der Tat super schwierige Situation. Wir haben den ersten Doppelhaushalt, die Stadt Hattingen so rum jemals beschlossen hat, aufgrund der aktuellen Lage, weil es einfach nicht anders ging. Wir haben jetzt einen Doppelhaushalt und dann gibt's ja immer noch so unterschiedliche Anträge von den Fraktionen, wo man noch was verändern möchte und wo man noch Geld reingeben möchte und wo vielleicht auch nicht so ein bisschen Prioritäten verschieben, wie du es gerade nennst. Und bei uns in Hattingen ist es so, dass die FDP ist seit einer halben Ewigkeit mittlerweile die einzige Fraktion, die gegen steigende Elternbeiträge in Kitas ist. Wirklich.
Wir wollen sie abschaffen.
Sehr, sehr gut. Absolut richtig. Bei uns wirklich Grüne, SPD und leider auch die CDU, muss man sagen, sind immer dafür, die Elternbeiträge zu erhöhen. Übrigens nicht, weil die Qualität steigt. Wir haben immer noch kein digitales Anmeldeverfahren oder so für Kitas. Weit entfernt. Das wurde mal versprochen. ich bezweifle, dass das noch in dieser Legislatur jetzt bis Ende September kommt. Keine Qualitätssteigerung, teilweise natürlich auch durch den Personalmangel, wo die tollen Leute, die da vor Ort arbeiten, nichts für können, aber dann wird auch die Kita geschlossen, es sind auch keine 24-Stunden-Kita. Also es ist so, es gibt eine Bandbreite an Problemen und nichtsdestotrotz haben wir einen Mechanismus, der jedes Jahr die Elternbeiträge erhöht. Und das finde ich ein Skandal. Gut, als Liberale ist man ja sowieso auch mehr beim Thema Entlastung als alle anderen, weil man der Auffassung ist, das Geld ist im Zweifel besser in der Tasche der Bürger aufgehoben als in der Tasche des Staates, was auf jeden Fall auch objektiv richtig ist.
Ja.
Und dann hatten wir darüber dann eine Diskussion im Stadtrat und wir haben eben einen Antrag eingereicht, die Elternbeiträge zumindest für 3 Jahre jetzt mal einzufrieren, wenn wir schon den Doppelhaushalt jetzt beschließen.
Super Antrag. Super Antrag.
Genau, ja. Also so 60.000, 80.000 Euro würde ich sagen, roundabout für 3 Jahre, konkrete Entlastung für viele Menschen, die, glaube ich, auch helfen würde an einigen Stellen. Übrigens nicht nur Reichen, sondern auch Menschen, die es wirklich brauchen. Die brauchen es im Zweifel nämlich viel, viel mehr als derjenige, der nicht auf jeden einzelnen Cent achten muss. Wurde nicht beschlossen, aber was wir stattdessen beschlossen haben, ist eine neue Personalstelle zu schaffen. Also Rahmen 60, 65.000 Euro im Jahr für jemanden, der in Hattingen jetzt Knöllchen verteilt.
Ja, Glückwunsch.
Es ist herausragend, wirklich.
Scheiße.
Herausragend. Antrag der Grünen dann, ja. Die dann irgendwie diese Person dann da gerne irgendwie einstellen wollten, weil es ja auch so ganz viele Falschparker und so diese ganzen Autofahrer sind ja auch wieder so schlimm.
Und dann haben die auch noch so ein SUV.
Haben die noch ein SUV? Ah. Das sind aber die Grünwähler, das müsste man denen sagen. Das ist eine Klientel.
Ja, bei den Straßenzuständen brauchst du die vielleicht auch.
Ja. Ja, das ist eine umgekehrte LKW-Maut vielleicht gewesen, ja. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, es ist ein absoluter Skandal, es ist eine Kleinigkeit, ja. Aber an dieser Kleinigkeit, finde ich, sieht man schon sehr gut, welche Unterschiede es auch mit den oder bei den Parteien dann auf kommunaler
Absolut.
Ebene gibt. Entweder du sagst wie die Grünen, jeden Extra-Cent, den ich habe, stecke ich dann in eine Stelle für jemanden, der Knöllchen verteilt, komplett gaga. Mhm. Oder ich entlaste vielleicht die Menschen mal.
Und zwar ganz konkret.
Ja.
Also, naja, das ist es ja. Also, wir haben das Thema auch, bei Adrian stellt es sich ein bisschen anders dar. Wir hatten es sogar jetzt im Kreistag, weil wir natürlich Kommunen haben mit eigenem Jugendamt, also die größeren, wo wir das dann eben, also in Geldern machen wir das auch. Oder eben, es wird auf Kreisebene entschieden. Und da wurden jetzt, um eben diese Kiebitz-Steigerungen abzufedern, neue Einkommensgruppen nach oben erschlossen. Wo man jetzt erstmal sagen kann, prinzipiell ja nicht verkehrt, wenn man sagen möchte, man möchte unten und mittlere entlasten. Effektiv gibt es aber keine Entlastung, sondern nur eine milder ausfallende Erhöhung. Und wie du es genau richtig sagst, wir haben auch Ausfälle. Also da wird ein Parteifreund von mir hat kleine Kinder. Jeden zweiten Tag wird irgendwie angerufen, bitte zu Hause betreuen und so weiter und so fort. Und da sehe ich tatsächlich auch eine Gefahr, wenn Bürgerinnen und Bürger subjektiv im Alltag merken, okay, ich kriege hier immer weniger Leistung. Irgendwie die Mülltonne wird nur noch alle 4 Wochen statt alle 2 Wochen geleert. Ich kann mein Kind alle 2 Tage nicht mehr zur Kita geben. Alles das wird teurer. Und ich kriege weniger Leistung.
Ja.
Das ist halt auch ein Einfallstor für Frust, muss man halt auch mal so sagen und kann ich gut verstehen.
Und da bist du wieder bei den populistischen Parteien.
Ganz genau.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Würde mich gleich mal interessieren, ob es die AfD bei euch in den Stadträten gibt.
Nein.
Bei euch ja, bei uns noch nicht. Bei uns wird sie jetzt definitiv geben. Also gehe ich stark von aus. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer da Mitglied ist in Hattingen. Ein Stadtverband haben die nicht, aber die werden definitiv da die weißen Flecken, die haben, versuchen zu schließen. Und mittlerweile ist dieser EGT-Effekt ja auch so, ne? Ist jetzt irgendwie für viele
nicht
kein
mehr
Problem
da.
Mehr. Ja. Genau, nicht mehr da. Und das, was du beschreibst, ist ein riesiger Frust. So, und damit dann finde ich schon auch ein Schuh draus, weil dann ist Kommunalpolitik ehrlicherweise, wenn du es richtig machst, auch Resilienz für die liberale Demokratie, weil die Bürger ja vor Ort merken, der Staat kann doch noch funktionieren. Und hier vor Ort funktioniert es mit der Kita, die Schule ist gut ausgestattet, die Straßen sind vernünftig, vielleicht ist es auch nicht überall dreckig bei mir in der Stadt. So Kleinigkeiten, wo man aber dann das Gefühl hat, es gibt eine Funktionalität und keine Dysfunktionalität vom Staat. Und da macht Kommunalpolitik und gute Kommunalpolitik einen riesigen Unterschied.
Absolut.
Und das sind ja im Prinzip die 2 Aufgaben, die du als Kommunalpolitiker hast. Du entscheidest Dinge oder musst Dinge entscheiden, auch wenn du eigentlich vielleicht mal gar nicht priorisieren willst, weil du dich zwischen Pest und Cholera entscheiden musst. Aber du wirst gewählt, um das zu machen. Und deswegen musst du es auch machen. Deswegen bringt's nichts, immer so viel gut Anträge und sich einfach um die großen Entscheidungen drumherum zu drücken. Und die 2. Aufgabe ist halt, dafür zu sorgen, dass deine Kommune Geld hat. Also im Zweifel musst du halt beim Land, beim Bund, Fördermittel, abrufen oder rausfinden, weil es ist ja ganz oft so, dass eine Kommune kein Fördermittelmanagement hat. Ja,
das, aber dass man das überhaupt braucht, ne? Also Entschuldigung bitte.
Ja,
ne?
Aber natürlich anderes
ja,
andere
ja, ja,
Ebene. Aber so wie es jetzt ist, ist die Kommunalpolitik ja auch dafür da, dass du die Kohle daher kriegst. Ja. Und wenn man aber jetzt hingeht und sagt, ja gut, wir brauchen mehr Kohle, also werden die Elternbeiträge erhöht und wir machen die Gewerbesteuer noch höher und
Grundsteuer
A, B und eventuell sogar C, dann macht man sich's viel zu einfach.
Ja.
Das ist viel zu einfach, einfach zu sagen, ja, wir erhöhen hier einfach. Natürlich sind das keine Summen wie jetzt auf Bundesebene oder so, aber mit diesem Grundgedanken, den ich jetzt ab und zu mal unterstelle, ja, merkt ja eh keiner, wenn wir das jetzt ein bisschen erhöhen, ah, mein Gott.
Da geht's um ein paar, da geht's um ein paar Euro
und,
im Jahr.
Ja, genau. Genau.
Ist ja eh so. Aufkommensneutral.
Ja, ja, das ist ja.
Aufkommensneutral.
Das funktioniert so nicht. Und deswegen muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man in der Kommunalpolitik ist, muss man auch mal unangenehme Entscheidungen treffen. Und im Zweifel finden das Leute, die einen persönlich kennen, dann blöd. Aber damit muss man leben, weil was bringt's mir denn, wenn ich einfach nur jedes Mal sage, ja, sehe ich auch so, machen wir so. Kenne ich aus meiner Vergangenheit noch, wir hatten in Trier mal einen Dezernenten, der hat zu allem gesagt, ja, das mache ich zu meinem persönlichen Herzensprojekt, ja, das liegt mir am Herzen, zu allem. Und am Ende war Baudezernent, hatten wir irgendwie eine Realisierungsquote von 40%. Weil der halt zu allem gesagt hat, machen wir. Und dann hat es noch nicht mal unbedingt am Geld gelegen, das auch. Aber es ging einfach, gab keine Kapazitäten. Das heißt, man muss auch Nein sagen können. Und das, habe ich zumindest den Eindruck, ist teilweise für diejenigen, die sich kommunalpolitisch engagieren, zumindest mal gewöhnungsbedürftig, dass man das machen muss.
Ich habe eigentlich nur einen Satz, bevor du, glaube ich, gleich überleiten wolltest. Aber ich fand das, was du gesagt hast, total richtig, dem Prioritäten setzen und auch mit dem Nein sagen können. Und ich habe mir jetzt gerade so, als du das erläutert hast und erzählt hast, so gedacht, lieber Friedrich Merz, wenn Sie diesen Podcast hören, hören Sie dem Adrian zu. Politiker werden gewählt, um auch mal unliebsame Entscheidungen zu treffen und Nein zu sagen, nicht um nur weitere Schulden zu machen und diesen Problemen immer entgehen zu können. Wir auf Kommunalebene können diesen Problemen nicht entkommen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und deswegen wäre das ja auch mal eine gute Sache für Bundespolitiker, diese Entscheidung zu treffen.
Ja. Also lieber Friedrich Merz, wenn du das hörst, hör auf Anna und Adrian. Und ich mag Krombacher an der Stelle. Ja, du hast es gerade so charmant eingeleitet. Eine Überleitung wollte ich tatsächlich machen, aber ich würde tatsächlich die Quintessenz auch wagen, weil ich glaube, wir hätten jetzt auch über Kommunalpolitik noch 2 Stunden weitersprechen können.
Ja.
Wir sollten auf jeden Fall mal unsere Kommunalwahlprogramme nebeneinander legen. Ich glaube, da könnte wirklich was Interessantes bei rumkommen. Genau, und auch generell mal Antragsinitiativen oder Ähnliches. Das ist zum Beispiel, das passt jetzt in die Überleitung tatsächlich ganz gut, wäre auch was man sich ja mal wünschen könnte für die FDP jetzt. Wir sind gerade in einer schwierigen Phase. Generell eine stärkere Vernetzung auch von den kommunalpolitisch Aktiven. Da haben wir viele Leute, die das machen, auch auf einer privaten Ebene, das will ich gar nicht sagen. Aber häufig ist es so, Mensch, da sieht man irgendwie die guten Ideen von anderen Verbänden oder so auch mal und kann die dann auch durchaus ja mal adaptieren. Das ist ja Sinn der Sache, dass wir uns da auch austauschen. Und das war jetzt, glaube ich, eine Sache, die gerade im Wahlkampf nicht so gut funktioniert hat. Wir haben jetzt auf Landesebene am Samstag in Duisburg Landesparteitag. Da bist du auf jeden Fall als Delegierte da, ich auch. Adrian ist ja noch nicht so lange hier, deswegen ist er leider kein Delegierter und hat am Samstag auch was anderes vor.
Ich werde mich aber tatsächlich vor den Livestream setzen.
Okay, das ist auch Commitment. Ja. Nicht vor Ort zu sein, den Livestream zu gucken, auch scheiße.
Es ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber ich bin ja so ein Satzungsfetischist, deswegen ziehe ich da durchaus Befriedigung draus, mir die ganze Formalia anzusorgen.
Manche gucken Fußball-Bundesliga Samstag, ja. Andere gucken sich Satzungstricks bei der FDP NRW an. Auch gut.
Wir sind da liberal, ne?
Ja.
Fußball werde ich auch zwischendurch mal Ergebnisse reingucken, weil beim Bürotippspiel bin ich leider beim letzten Spieltag sehr runtergefallen. Das tut mir etwas weh, aber das ist frei nach Fontane wieder ein zu weites Feld. Aber Anna, wenn du jetzt mal so was Bundestagskandidatin, muss man ja sagen, zum zweiten Mal auch, also 2021 und jetzt eben 25 in deinem Wahlkreis da, im Lüneburg-Ruhr-Kreis. Ohne dass wir da jetzt zu tief einsteigen. Wir sind aus dem Bundestag geflogen. Wir haben 4 harte Jahre mit ganz, ganz vielen wichtigen Landtagswahlen jetzt in Kommunalen vor uns. Ich sag's jetzt mal ganz, ganz hart, dein Resümee, deine Kampfansage als engagierte Liberale.
Boah, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, da könnte man auch sehr lange drüber sprechen, was da sozusagen jetzt getan werden muss. Ich glaube, dass das Einstiegsstatement sollte immer sein, der Wähler hat immer recht am Ende. Und auch wenn wir uns jetzt total ärgern, alle, dass wir aus dem Bundestag geflogen sind, ist es eben das knallharte Urteil der Bürgerinnen und Bürger, dass man dann auch erstmal so demütig, glaube ich, zur Kenntnis nehmen muss, dass einfach zwar über 2 Millionen, aber nicht über 4 Millionen Menschen überzeugt waren, die FDP zu wählen bei dieser Bundestagswahl. Und das macht mich erstmal demütig und auch nachdenklich. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht jetzt auf die politischen Mitbewerber gucken, wer da irgendwie fies war. Also meine Güte, dass die Union der FDP das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnt, das weiß doch auch jeder. Ja. Und dass die im Zweifelsfall sich eher freuen, wenn die FDP aus dem Bundestag fliegt, als alles andere. So gut, jetzt haben sie ein Problem, aber ist jetzt auch nicht mehr unser. So wollten sie ja auch so. Ja. Das war ja klar. Und ich glaube, wir müssen uns ganz selbstkritisch fragen, was schiefgelaufen ist und warum wir in gewisser Art und Weise ja schon ehrlicherweise wieder in so einer Position waren, wie das auch schon mal war, was sehr, sehr ärgerlich ist. Und mein grundlegendes Fazit so ein bisschen über die letzten Monate und vielleicht auch Jahre war, ist, die FDP hat irgendwann ihr Selbstbewusstsein verloren. Für mich war ein treffender Moment dann im Wahlkampf, als diese Migrationswoche im Deutschen Bundestag lief und Friedrich Merz total überhastet diesen vollkommenen Symbolantrag einreichte, wo überhaupt keine konkrete Forderung zum Beispiel für die Frage drin stand, wie können wir Menschen rechtssicher abschieben, wenn sie auch abgeschoben werden sollen, was ja eine relevante Frage ist, wie man den Rechtsstaat durchsetzt, stand nichts zu drin und wir heften uns nur an die Union ran, haben eigentlich einen eigenen Antrag, der 10-mal besser ist und wirklich machen da den Kniefall vor Friedrich Merz, weil wir einfach kein Selbstbewusstsein mehr haben. Ich glaube, das ist auch aus einer Perspektive bei diesen Umfragewerten, die da waren, auch verständlich. Aber es hat einfach zu einer Selbstverzwergung geführt, die am Ende niemanden überzeugt. So, und das hat man ja gesehen. Die FDP ist dann erfolgreich, wenn sie mit dieser liberalen Grundüberzeugung, die übrigens, glaube ich, schon sehr anschlussfähig ist bei vielen, absolut, vielen Menschen in Deutschland, ja, wenn sie aber auch überzeugt. Und wenn Leute aus Überzeugung FDP wählen und nicht nachher nur, um irgendwelche schlimmeren Szenarien zu verhindern, ist verständlich. Also ich hätte jedes Mal all day lieber Christian Lindner in irgendeiner Regierung sitzen als irgendwas. Ist mir egal, welcher Minister er ist, weil er alles besser machen würde als die anderen. Aber wir werden am Ende nur aus Überzeugung gewählt und nicht dafür, dass wir irgendwas verhindern. Und ich glaube, diesen Spirit müssen wir auch wieder finden, es sozusagen mehr in die Richtung zu leiten. Warum wählst du aus Überzeugung eine liberale Partei und warum verhinderst du damit nicht nur Grüne?
Genau.
So. Das ist am Ende, glaube ich, nicht überzeugend und das ist schon ein Teil der Analyse. Wir haben ein total verändertes politisches Koordinatensystem. Wir haben aber auch, und das kann man ja weltweit beobachten, Bewegungen in Argentinien, in den USA, hier auch in Deutschland und leider parken viel zu viele davon bei der AfD, von Menschen, die dezidiert staatskritisch sind, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich für eine liberale Partei erstmal keine ganz so schlechte Sache, wenn nicht alle Menschen in dem Land dem Staat direkt alles glauben und sagen, bitte hier, bestimme über mein Leben und ich mache jetzt, was du möchtest, lieber Staat. Deswegen glaube ich, ist für die FDP auf jeden Fall die Möglichkeit da, zurückzukommen und das zu erkennen. Ich glaube, wir müssen uns erstens nur fragen, wie wir unser Selbstbewusstsein wiederfinden, uns nicht wieder so klein machen. Wir können alle nochmal zusammen Schattenjahre von Christian Lindner lesen, weil alles gefühlt, was man dafür braucht, da drin steht. Die Analyse war richtig. Wir sind nur irgendwann vom Weg wieder abgekommen. Und zweitens ist, glaube ich, schon auch die Frage, welche Rolle wir in diesem veränderten Parteiensystem spielen. Nochmal ein Hot Take, den ihr dann an den Anfang des Podcasts schneiden könnt. Ich frage mich zum Beispiel, ist die Rolle einer liberalen Partei unbedingt und ist die Erwartungshaltung unserer Wählerinnen und Wähler, dass wir nachher den Finanzminister, den Außenminister X stellen? Oder ist die Erwartungshaltung unserer Wähler vielmehr, dass uns diese ganzen Sachen eigentlich gar nicht so interessieren dürfen. Ich weiß, das ist immer so eine Krönung der politischen Karriere. Du wirst Minister und da träumt man von, klar. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung gerade unserer Wähler ist viel mehr, einfach eine Mehrheit möglich zu machen für liberale Inhalte. Und wenn wir jetzt dafür nicht unbedingt den Minister stellen, sondern den stärksten Vorsitzenden einer Fraktion haben, der das ermöglicht, dann würden damit auch alle leben können. Im Zweifelsfall sogar sehr viel besser, weil dann dezidiert liberale Inhalte umsetzbar wären. Und ich glaube, dieser Rolle muss man sich schon bewusst sein. Und dann kommt auch die Glaubwürdigkeit wieder. Wenn die Leute nicht das Gefühl haben, es geht nur darum, dass wir jetzt unbedingt Teil der nächsten Regierung werden müssen. Ich würde sagen, das müssen wir gar nicht. Wir müssen nicht unbedingt Teil der nächsten Regierung werden. Wir müssen aber unbedingt so wichtig sein, dass wir Mehrheits- und Königsmacher für liberale Inhalte sind. Und darum sollte es irgendwie uns und der FDP auch in den nächsten Jahren gehen.
Ja, und da wird es in den nächsten 4 Jahren auf jeden Fall im Bundestag viel zu wenig geben, wir nehmen heute auf, wo die konstituierende Sitzung des 21. Bundestages war. Da wurde, glaube ich, allen von uns auch, wie wir das gesehen haben, übel. Und das ist, ja, da wird man sagen können, dass in den nächsten 4 Jahren eben überhaupt keine liberale Kraft, und es schwingen sich ja immer schnell auch Fraktionen oder Parteien dazu auf, dann das Erbe von der FDP oder eben liberalen Parteien antreten zu wollen. Ich habe da heute keine einzige gesehen. Und wir werden da fehlen. Das ist übrigens auch eine Sache, Adrian, ein paar andere engagierte Parteifreunde. Wir hatten am letzten Freitag einen Stand in Wachtendonk, in der Gemeinde bei uns, wo eben ein sehr inaktiver Verband leider ist, wo die wenig Manpower haben. Und da haben ganz oft Leute gesagt, wenn ich das gewusst hätte.
Ja, ich sag, ja, gut.
Ja, geil, so. Also,
wir verzeihen.
Ja, genau. Also ihr könnt es wieder gut machen. Also, ja. Aber das sind alles, was du sagst, unterschreibe ich. Vor allem auch, weil wir ja unser Leitbild einfach, also das Leitbild für die, die das nicht wissen, nicht in der Partei sind, das ist so ein quasi so ein kommunikativer Grundsatz, den wir uns gegeben haben innerparteilich. Ich finde, wir haben immer sehr schlecht über andere gesprochen, wenig eigene Stärken nach vorne gestellt, wenig Zukunftsoptimismus leider auch im Wahlkampf verströmt. Da müssen wir wieder besser werden, auch wenn ich zugegebenermaßen auch im Nachgang jetzt bei der Aufbereitung innerparteilich schon oft auch das überzogen fand, wenn ich mir dann auch Kritik anhöre an Christian Lindner beispielsweise. Ich sag's jedem, der es hören will, ich war, bin und werde auch immer Fan von ihm sein. Und
Megatyp.
Ja, und erwarte auch für die Sachen, die er für unsere Partei und für uns alle auch geleistet hat, auch ein Stück weit auch jetzt im Nachgang Respekt, auch wenn da nicht alles gut gelaufen ist. Und da sollten wir auch wieder meiner Meinung nach bei ansetzen, dass wir erstmal uns vor alle anderen schmeißen, die uns irgendwie kritisieren, und uns nicht gegenseitig zerfleischen. Das könnte man gerade jetzt auch in Richtung Kommunalwahl mal mitnehmen. Ich hoffe mal auf dem Landesparteitag.
Darf ich noch was anschließen?
Aber sicher.
Oder möchtest du, Adrian?
Nein, mach
das. Weil ich dir jetzt nicht sozusagen das Wort wegnehmen
wollte. Nein, alles gut.
Aber das, was du mit Bezug auf Christian sagst, das kann ich nur unterstreichen. Das ist natürlich auch, Politik ist unfair. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Wenn du zu lange Trainer bist, dann ist irgendwann ein Abnutzungseffekt da, ohne dass du schlechter wirst. Aber irgendwie in der Bevölkerung gibt es diese Mechanismen, dass irgendwann sozusagen drüber ist und dann irgendwie sozusagen der Moment gekommen ist, wo du einfach nicht mehr, obwohl du einfach eine riesige Leistung hinlegst, und das kann man Christian Lindner auf keinen Fall vorwerfen. Ich finde den Wahlkampf, den er gemacht hat, das war brutal, wieder ein Gefühl an den Rande eines Burnouts zu gehen, um diese Partei nochmal über 5% zu hieven. Irre. Und natürlich ist Christian Lindner ein Mensch, der auch fehlbar ist und auch Fehler macht. So, das ist natürlich klar. Aber ich fand es viel mehr bemerkenswert in dieser Partei. Und ich finde, das ist ein Zustand, den wir uns nicht erlauben können. In Wahrheit gab es in dieser Partei, und das weiß ich von Abgeordneten bis zu Basismitgliedern, Mitarbeitern, die doch in Wahrheit immer alle diese Einstellung hatten von, der Christian macht das schon.
Das ist es.
Gar kein Problem. Ich setz mich zu Hause auf meine Veranda.
Ja.
Schlürf irgendwie einen Aperol-Spritz und guck Christian Lindner dabei zu, wie er natürlich herausragend im ZDF in irgendeiner Wahlarena performt und dann da irgendwie Annalena Baerbock in die Schranken weist und wieder ein Reel produziert, das überall hoch und runter läuft. So, das ist eine Einstellung in der Partei der Eigenverantwortung übrigens von vielen gewesen. Ja. Und so gewinnst du gerade in der existenziellen Phase keinen Wahlkampf. So. Ja. Und das darf es auch nie wieder geben. Es ist Christian Lindner absolutes Jahrhunderttalent war, rhetorisch und charismatisch bis zum geht nicht mehr, ist ja jedem klar. Aber dass sich so viele einfach zurückgelehnt haben und wirklich gedacht haben, das geht alleine. Nee. Politik ist auch Teamsport, und das hat gefehlt in den letzten Jahren und Monaten, das wirklich auch als so ein gemeinsames Projekt, wo alle gemeinsam vorangehen und auch alle was geben, dann irgendwie auch zu einem erfolgreichen Projekt zu machen. Der FC Bayern gewinnt dieses Jahr hoffentlich die Champions League, weil sie ein gutes Team sind. Jetzt ist ein Hot Take, auch wieder was für den Anfang. So. Aber weil sie ein gutes Team sind. PSG hatte Neymar, Messi und Mbappé in einem Team, hat nie funktioniert, weil irgendwie es nicht gepasst hat. Und das meine ich eben damit, du kannst eine herausragende Persönlichkeit an der Spitze haben und Christian Lindner ist eine absolut herausragende Persönlichkeit und ich hoffe und auch das motiviert ja, dass er irgendwann vielleicht dann nach 5 Jahren oder so, wo er jetzt was anderes Schönes macht, Familie gründet, so, dann nochmal zurückkommen kann. Aber wir müssen da alle viel, viel stärker dran arbeiten und viel mehr Effort reinlegen in so eine Wahl. So, es kann nicht nur immer auf den Schultern einer Person lasten, ob die FDP erfolgreich ist oder nicht. Und im Übrigen, wenn es nur auf den Schultern einer Person lastet, dann sollte sich eine liberale Partei fragen, was überhaupt ihr Existenzgrund ist. Weil wenn eine Partei nur existieren kann, weil eine Person existiert, dann ist eigentlich Liberalismus in Deutschland irgendwie in einer ziemlich schlechten Position. Diesen Zustand darf es nicht geben.
Aber ganz kurz, weil ich das, mein Gott, ich würde 110% bei dir unterschreiben. Also diese, das habe ich auch gemerkt, das habe ich auch in einer Aussprache in meinem Gremium gesagt, diese Passivität der ehrenamtlichen Ebene in diesem Wahlkampf, das muss man sich als Ehrenamtler auch mal selbstkritisch hinterfragen. Da wurde in vielen, und ich denke mal, bei dir im Kreisverband wird es dann ähnlich gewesen sein, da wurde das gemacht, was immer gemacht wird, da wird 1-2 Stände, dann werden die Plakate aufgehangen, aber dieser Spirit, auch rausgehen zu wollen und Leute überzeugen zu wollen und wie 2017 zum Beispiel, da habe ich das so empfunden, dass das so war, dass das auch gut funktioniert hat, der hat gefehlt diesmal und da ist auch nicht immer nur die Schuld bei den Vorständen, beim Landesverband, beim Bundesverband oder bei der Kampagne zu suchen, sondern dieser Ansatz mal anzufangen, wo haben wir denn vor Ort auch im Zweifelsfall weniger gemacht, als wir hätten machen sollen. Und ja, das wird zum Beispiel wahrscheinlich in der Aussprache, bin ich mal gespannt am Samstag. Vielleicht,
ich bin auch sehr gespannt.
Gehen wir da auch in die Debatte mal hart rein. Und
das ist notwendig, weil jetzt stellt sich die Partei neu auf und alle vernünftigen Leute müssen jetzt sozusagen da sein. Wir müssen diese ganzen Flügelkämpfe lassen. Ist auch so absurd, was da dann teilweise irgendwie in Foren diskutiert wird. Mehr links, mehr rechts, mehr weniger links, weniger rechts. Immer diese Flügelkämpfe. Die Partei ist übrigens noch nie aus Flügeln bestanden. Flügel sind immer binär. Ist kein binäres Konzept hier. Die FDP besteht aus sehr vielen Strömungen, ganz sicher, weil Liberalismus von sehr vielen Strömungen geprägt ist, von theoretischen Libertären über progressive Liberale, über Wirtschaftsliberale, über bürgerliche Liberale, über Leute, die sich monokausal über die Corona-Pandemie vielleicht dann irgendwie politisiert haben und Freiheitsrechte verteidigen wollen und. Und das muss alles stattfinden können in der liberalen Partei. Und die FDP ist dann immer besonders stark, wenn sie diese unterschiedlichen Strömungen auf einer Metaebene mit Themen, die alle mitnehmen, vereinen kann und diese Themen nach vorne stellen kann. Nicht mehr links, nicht mehr rechts, sondern weiter nach vorne. Das ist der Spirit der FDP.
Und das ist ja auch kommunal wichtig. Also, dass man eben nicht nur sich sein eines liberales Etikettenprojekt aussucht, sondern diese ganzen, naja, ich nenne es mal ein bisschen hochtrabend, Dimensionen der Freiheit auch abdeckt. Ja. Also sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch, aber eben auch politisch. Und deswegen machen wir das ja, um dem Ganzen vielleicht noch einen positiven Spin zum Abschluss zu geben.
Kriegt ihr gut hin, ihr beiden.
Ja, wir machen ja sowohl Politik auf kommunaler Ebene als auch ja den Podcast, weil wir ja Optimisten sind und wir glauben, dass wir nicht die Einzigen sind, die da Spaß dran haben, das zu machen. Jetzt sind wir schon 3 am Tisch, die da Spaß dran haben.
Wir werden immer größer.
Ja,
also, die FDP ist ein Wachstumsprojekt.
That's the spirit, ja.
Deswegen habe ich eigentlich gar keine Angst um die Zukunft unserer Partei. Wir werden gebraucht. Auch wir selbst haben jetzt gemerkt, was schiefgegangen ist, teilweise zum zweiten Mal, aber dann lernt man es vielleicht ja auch und das geht auch wieder aufwärts, glaube ich fest dran, wenn man eben auch anpackt und nicht das einfach einer Person quasi hinten aufbürdet und sagt, regel das, geht halt nicht. Das müssen wir alle machen, deswegen sitzen wir heute zum Beispiel hier an diesem Tisch. Deswegen ist morgen Parteitag.
Nee, Samstag.
Morgen, Quatsch. Ja doch, wenn die Folge rauskommt, ist morgen Parteitag.
Oh,
ja.
Und es ist übrigens Dienstag.
Auf alle Fälle auf allen Ebenen. Ja, deswegen mache ich mir zwar Gedanken, aber keine existenziellen Sorgen. Und damit würde ich sagen, haben wir heute mal wieder den Rekord gebrochen und die längste Folge aller Zeiten aufgezeichnet. Aber das ist ja auch kein Wunder, wir sind ja auch heute zu dritt.
Genau.
Also möge man uns das verzeihen. Und ja, von daher würde ich dir, Roman, jetzt den krönenden Vorabschluss geben und dann kriegt Anna als unser Ehrengast heute
das letzte Wort.
Wie Robin Alexander.
Ja, genau.
Genau.
Wir nehmen manchmal so ein paar Anleihen. Also. Nein, ganz lieben Dank, Adrian. Und an der Stelle auch nochmal, liebe Kerkener Bürgerinnen und Bürger, wenn ihr das hört und denkt, boah, der Adrian Assenmacher, der klingt so nett, engagiert euch. Es gibt viel zu tun in eurer Kommune. Und
super
auch,
Typ.
Genau.
Auch hier unterscheiden.
Absolut. Und in Hattingen selbstverständlich auch. Oder natürlich auch gerne bei mir in Geldern. Das ist auch immer gern gesehen. Wir brauchen auch immer Leute und im Kreisverband. Nein, ganz herzlichen Dank, liebe Anna, dass du heute hier bei uns warst. Ich würde mal ganz optimistisch sagen, vielleicht auch nicht zum letzten Mal Richtung Kommunalwahl, da haben wir ja ein paar Themen rausarbeiten können. Und lieben Dank an alle fürs Feedback, für nette Nachrichten. Ihr könnt ja mal sagen, wie euch das gefallen hat hier heute mal mit einem Gast. Dann machen wir es auch in Zukunft vielleicht ein bisschen häufiger. Nicht nur mit Anna, sondern auch mit anderen Gästen, die dann eventuell kommen können. Ja, nochmal ganz lieben Dank, Anna. Und dir, ganz Robin Alexander-like, das letzte Wort.
Vielen lieben Dank, lieber Roman, lieber Adrian. Hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich herausragend, dass ihr so ein Projekt auch ehrenamtlich hier auf die Beine stellt. Also das muss man nochmal sagen, das macht ihr ja alles in eurer Freizeit, um über Politik zu informieren und die Leute bei euch vor Ort mitzunehmen. Das ist ja gelebte Demokratie sozusagen gerade hier an dem Tisch, die hier produziert wird. Also wirklich herausragend. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, das Feedback ist jetzt nicht desaströs, weil es eine dritte Person noch ist, die dabei ist.
Auf keinen Fall.
Und ich komme immer gerne wieder und glaube einfach, dass der Austausch super, super wichtig ist. Und ja, wie gesagt, engagiert euch, egal ob ihr aus Geldern, aus Kerken, ne?
Ja.
Kerken, Hattingen, Spruchhöfel, Bochum, Dortmund oder sonst wo kommt oder auch.
Oder Wachtendonk.
Egal woher ihr kommt, engagiert euch. Das ist einfach super wichtig. Ihr könnt so viel beeinflussen und so viel vor Ort machen. Ich hoffe, das wurde dieser Folge klar. Und ansonsten bleibt mir nur nochmal euch zu danken. Hat großen, großen Spaß gemacht.
Vielen Dank. Und in dem Sinne, weil ja heute Freitag ist, auf Wiederhören und ein schönes Wochenende.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.